Wir haben jetzt heute den Abschluss aus unserer Geschichte von Elisa, dem Propheten, 2. Könige 6, von Vers 8 bis Vers 23. 2. Könige 6. Wir haben nicht mehr alle Elisa-Geschichten ausgelegt, aber es war doch eine ganze Fülle, was wir bei Elia und Elisa gefunden haben. Und ich wollte Ihnen Appetit machen, Geschichten des Alten Testaments zu lesen und in Ihr Leben hinein zu übersetzen und dann die gleichen Erfahrungen mit Gott zu machen. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und das tat, und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Propheten Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Da erschrak er, das war peinlich, als wird er dort Unsinn geredet haben. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, o weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach. Und ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach, du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Liebe Schwestern und Brüder, mich spricht das immer besonders an, wenn ich höre, wie Christen leiden, wenn welche verhaftet werden, ins Gefängnis kommen und dort mehrere Jahre sind. Warum denn? Haben sie irgendjemand beleidigt? Haben sie die Staatsautorität heruntergesetzt? Haben sie ihre Steuern nicht bezahlt? Nein, nein, das alles nicht. Ihr einziges Verbrechen besteht darin, dass sie allein der Stimme Jesu ihres Herrn gehorchen. Wir hatten neulich einen Besucher aus Nordostindien, der erzählte erschütternd, wie dort oben in einer indischen Provinz, einer von drei Provinzen, in denen die Ausbreitung des Evangeliums selbst in diesem Land schwer gehindert ist, wie dort Christen leiden bis zum Gefängnis. Und es gibt ja viel mehr Länder. Wir wissen noch immer von den inhaftierten Christen in der Sowjetunion. Es sind wieder neue Verhaftungen in Äthiopien gewesen.
Wie mag es den wenigen Christen in Libyen gehen oder im Iran? Wir hören von Folterungen von Christen in Nicaragua und in anderen Teilen der Welt. Was ist das bloß? Dass Menschen allein wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus solche Nachteile erleiden müssen. Wir sind heute so berührt von unseren Menschenrechten und da mag einer auf die Idee kommen und sagen, gut, da müssen wir was machen. Wir wollen eine Aktion starten und auf die Einhaltung der Menschenrechte dringen, dass auch die Christen drunter fallen. Ich glaube, da hätten Sie das alles gründlich missverstanden. Darum geht's jetzt gar nicht. Wenn Sie sich in Ihrem Wort Gottes auskennen, dann werden Sie feststellen, dass am Ende der Zeit, wo noch einmal unter einer Welteinheitsregierung versucht wird, Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt herzustellen, die Christen von dem Lästermaul getroffen werden, wie es in der Offenbarung heißt. Und die Christen haben einen ganz schweren Standort. Und da steht ein Satz in der Offenbarung, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Darauf kommt es an, dass Christen sich nicht wehren, sondern dass sie still sind. Und was sollen sie denn tun? Das einfach mit sich geschehen lassen, das Unrecht willig ertragen, genau wie Jesus. Das interessiert uns bei den Berichten, wo Christen jahrelang um Jesu Willen leiden und in der Spur Jesu die Feinde lieben und ihnen sagen, dass Gott sie nicht aufgibt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie kann man das überhaupt? Unrecht ertragen, geschmäht werden, seine Ehre wird zerrieben und zerrissen. Ich will das Ihnen heute an diesem Abschnitt zeigen. Mein erster Punkt, unsere Sache ruht in besten Händen. Unsere Sache ruht in besten Händen. Das gibt es schon im alten Israel, dass ohne Grund die Syrer über das Land herfielen und einen Krieg vom Zaune brachen. Und das mehrfach hintereinander. Wir hatten das ja schon, als wir den General Naeman behandelt haben, wie der König von Israel gleich argwöhnte, der sucht ja nur einen Anlass, um mit mir Krieg zu führen. Das gibt's. Das gibt's, dass friedliche Leute ohne ihr Zutun in ganz furchtbare Auseinandersetzungen hineingerissen werden. Ich habe mir überlegt, wie ich das Ihnen heute erklären kann. Da dachte ich, wahrscheinlich sind mehr als ich ahne von Ihnen von solch einer Not belastet. Es gibt ja Dinge, wo wir uns an der eigenen Nase packen können und sagen, da bin ich schuld. Aber hier geht's ja darum, dass wir, ohne dass wir was können, einfach fortwährend angegriffen werden, zu Unrecht behandelt werden, unseres Raumes beschnitten werden und wir können gar nichts dagegen tun. Und so lebt das Volk Israel an der Seite der Syrer. Und der König von Aram lässt gar keine Gelegenheit aus, über dieses wehrlose Volk Israel herzufallen. Was soll man denn tun? In solchen Augenblicken, da besinnen wir uns darauf, dass wir selber Fäuste haben. Und das ist uns allen so angeboren. Bei mir geht das vielleicht noch schneller als bei Ihnen, dass ich reagiere und sage, jetzt zeige ich es aber mal, dass ich so nicht mit mir spielen lasse, ich werde mich wehren. Sie dürfen das tun, kämpfen Sie. Aber Sie werden die Erfahrung machen, dass die stärksten Streiter und Kämpfer erliegen. In den großen Auseinandersetzungen, durch die wir gehen müssen, kommen Sie mit Ihrem ganzen Kampfesmut überhaupt kein Stück weit. Sie werden im Nu erliegen und sagen, ich gebe auf, ich habe verloren. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Heißt im Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo Ihre Kämpfe eigentlich liegen. ob sie mit einem Mann in einer Ehegemeinschaft leben müssen, der jedes Wort von Gott nur hasst, ob ihre Kinder sie höhnen, ob sie mit Menschen zusammenleben, die nur Acht haben, wo sie ihnen den Fuß stellen können, dass sie hinfallen. Das gibt's ja wirklich, dass wir mit dem Bösen zu kämpfen und zu ringen haben. Und das ist interessant, wie hier einfach die Bibel erzählt. Die Sache Israels lag in besten Händen bei Gott. Ich habe mich in ganz schwierigen Auseinandersetzungen, die meine ganze Kraft gefordert haben, oft geärgert, wenn einer zu mir gesagt hat, das glauben Sie gar nicht, wir müssen eigentlich beten. Mir kam das so vor, wie wenn man doch wieder so jetzt weglenkt von den Schwierigkeiten, die man doch gerade festgestellt hat, als ob man das einfach so vor Gott hinlegen könnte. Genau darum geht's. So haben wir heute unseren Gottesdienst begonnen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und ich habe das gar nicht gewusst, dass die Kinder heute das Lied singen, mit meinem Gott kann ich Wellen zerschlagen und über Mauern springen. Und ich wollte, dass heute keiner in diesem Gottesdienst ist, der nicht seine Sache mit Gott ordnet. Er sagt, Herr, ich stehe das nicht mehr alleine durch. Ich bin schon lange ratlos und verzweifelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das morgen werden soll. Wie hat Elia das gemacht? Elisa, das vor Gott getragen. Will sie immer wieder daran erinnern, an die Stelle im Jakobusbrief, wo es schon vom Vorgänger Elia heißt, er war ein Mann wie wir. Aber er betete. Das war seine Macht. Und dann schenkt ihm Gott ein Wissen um die Pläne der Feinde. Und er braucht gar nicht viel machen, als den König benachrichtigen. Und der König von Israel zieht mit seinen wenigen Mann, die er hat, an die Stelle, wo die Feinde einrücken. Und als die dann bei Nacht ihren Hinterhalt da aufbauen, da sind sie ertappt und müssen beschämt abziehen. Wissen Sie, dass der Herr für seine Gemeinde streitet? Und wir sind stark und unüberwindlich, wenn wir auf den lebendigen Gott schauen und auf ihn trauen. Da hat Gott doch seine Zusagen uns gegeben. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Es gibt unlösbare Augenblicke bei uns, wo wir nicht mehr wissen, was wir machen sollen. In diesen Tagen wird viel unter uns über Frieden gesprochen. Wir wollen ganz deutlich sagen, dass wir uns freuen für jeden, der für Frieden ist. Ich habe auch noch nie einen Menschen getroffen, der nicht für Frieden war. Aber die Frage ist, wie machen wir Frieden? In den Schwierigkeiten der Welt, wo so oft Unrecht und Gewalt regiert und dann stehen sie wehrlos gegenüber, was wollen sie denn machen? Unsere Sache ruht in besten Händen, wenn wir sie in die Hände Gottes zurücklegen und sagen, du Herr musst für uns kämpfen. Wir können nicht einen Schritt gehen. Und das ist gar nichts Überraschendes, dass Sie mit Ihren Möglichkeiten und Ihren Ideen schon lang Schiffbruch erlitten haben. Legen Sie es doch in die Hände Gottes und bitten Sie ihn und sagen, du Herr musst für uns das lösen. Ich kann es nicht mehr. Zweitens. Sieht so aus, als ob alles verloren sei. Das Erste, unsere Sache ruht in besten Händen. Zweitens, es sieht so aus, als ob alles verloren sei. Manche, die meinen, wenn sie anfangen zu beten, dann müsste hauruck sofort alles gelöst sein. Jetzt muss ich Sie darauf hinweisen, dass überall in der Bibel das erzählt wird von den Glaubenden, dass da erst die sogenannte Anfechtung beginnt. Eine lange Periode des Wartens. Gestern bei einem Krankenbesuch in Bethesda, da hängen so schöne Bibelworte und da war auch das Bibelwort vom Harren gestanden. Und ich habe dann die Frauen gefragt, wissen Sie überhaupt noch, was Harren ist? Sagt der eine, warten. Sag ich, nee, noch mehr. Man wartet ja oft umsonst. Beim Harren ist so, warten, 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 aber am Ende kommt was. Zielsicheres Warten. Wichtig ist, dass es lange so aussieht, als ob der Glaube uns betrüge und dann reden die später und sagen, du wartest auf was denn? Du schielst da irgendwo ins Jenseits. Was ist denn los? Es gibt doch gar keine Hilfe. Pack deine Hände und suche wenigstens noch was zu retten. Die glaubenden Herren, ausdauernd. Und so war es auch bei Elisa. Israel war nicht frei, im Gegenteil. Die Syrer setzen erst zum eigentlichen Angriff an und sie ziehen mit ihrer ganzen Streitmacht gegen Elisa. Interessant, wie der syrische König erfährt, wovon das kommt. Erschrickt er. Zuerst meint er, da ist eine Abhöranlage eingebaut. Irgendjemand hat mich verraten, da ist einer vom CIA unter uns, irgend sowas, was damals gab. Da hat einer mich verpfiffen und jetzt wird er unruhig. Und dann kriegt er Angst, weil er denkt, dann haben die auch noch anderes ausgeplaudert. Wir Menschen haben ja immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir merken, andere hören, was wir heimlich gesprochen haben. Und in dieser großen Unruhe, da zieht er jetzt auf den Elisa los, als ihm mitgeteilt wird, der hat's verraten. Der hat Einblick in die Pläne Gottes, dass der Hass der Welt sich gegen die Christen am Ende konzentriert, ist nicht überraschend. Es braucht sie nicht zu verwundern. Der Teufel weiß, dass er die Gemeinde mit dem Evangelium lahmlegen muss. Und dann zieht er alle Macht zusammen, alles, was er hat, und umzingelt diesen Elisa. Der ganze Berg in Dothan, wo dieses Häuschen des Propheten stand, ist umstellt von Pferden, Kavallerie und Wagen. Und der Prophet schläft. Schöner kann man Glauben nicht beschreiben. Er schläft in einer großen Ruhe und Gelassenheit. Ohne Angst, ohne Sorgen. Wissen Sie, was Harren ist? Sich jetzt nicht zu martern, wann kommt die Hilfe, sondern Gott wird das recht machen. Er weiß mich wohl zu beschützen. Etwas ganz Ähnliches wird im Neuen Testament erzählt. Als Petrus im Gefängnis war und der Engel ihn befreit, da muss er ihn erst wecken. Das überrascht uns, dass er im Gefängnis diese Ruhe hatte, gar nicht nervös war, sondern schlafen konnte in ganz großer Gelassenheit. Er lässt Gott sorgen. Das ist nicht seine Sache. Gott wird das hinausführen. Ich brauche mich nicht zu martern. Und wie erschrickt der Diener, als er zum Fenster hinausblickt, morgens, als er das Zimmer lüftet, sieht er draußen diese ganze Streitmacht, die aufgerückt war. Ist ja furchtbar, wir sind verloren, schreit er. Oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Was sollen wir nun tun? Ja, was sollen wir tun? Wir können doch nichts tun. Hat er das nicht gelernt bei seinem Propheten? Gibt es das, dass es Menschen heute noch unter uns gibt, die sonntags in Gottesdienst gehen und immer noch meinen, sie könnten was tun. Wir können doch nichts tun. Bei uns ist doch gar keine Lösung mehr, gar keine Kraft, gar keine Idee mehr. Wir sehen auch immer wieder an biblischen Beispielen, wie oft in dieser Not Menschen zu kurzfristigen Lösungen gegriffen haben. Ich möchte nur für die Bibelkenner kurz erwähnen, wie die Rebekka einen Trick versucht, um mit den Plänen Gottes besser zu Ende zu kommen und bei ihrem Jakob da so Fälle umwickelt. Das ist immer peinlich, wenn Christen Hilfslösungen machen, statt auf Gott zu bauen. Der Glaube, der allein Gott traut, das ist groß. Oder der Petrus, der gut gemeint ist, alles gut gemeint. Rebekka hat es auch gut gemeint. All das Blöde, was wir da immer wieder tun, ist gut gemeint. Als er das Schwert rauszieht und auf den von der Tempelwache einschlägt und dem das Ohr abhaut, hat es doch gut gemeint, aber es war falsch. Als Aaron in der Wüste dem Drängen des Volkes nachgab, aber man muss doch irgendwo einen Kompromiss schließen. Nein, man muss keinen Kompromiss schließen. Und wenn das Volk noch so sehr protestiert und drückt, Aaron, bleib du im Glauben fest. Und dazu sind wir heute versammelt, dass wir das wieder hören. Wir wollen Gott trauen. Wir wollen Gott trauen. Warum sind wir denn fest? Weil wir wissen, Jesus hat für uns gekämpft. Und er hat sein Leben für uns gelassen. Dann wird er uns jetzt auch nicht hier in diesen Nöten versinken lassen. Es gibt gar keine Welle, die über unserem Kopf zusammenschlagen kann. Wir wollen, so haben die Kinder gesungen, die Wellen im Namen Gottes zerschlagen. Noch das Letzte, fürchte dich nicht. Schön, wenn man sagen, fürchte dich nicht, aber die Angst weicht doch nicht. Die Angst hat uns umklammert. Darum möchte ich nur noch ein paar Sätze sagen, wie der Elisa voll Mut hinausgeht. Zuerst sagt der Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Was ist denn das für eine merkwürdige Geschichte? Es gibt zweierlei Betrachtungsweisen der Dinge dieser Welt. Das eine ist das realistische Betrachten dessen, was wir sehen, so wie die Dinge natürlich sind. Und es gibt eine geistliche Blickweise. Die Bibel sagt immer, das eine ist die fleischliche Blickweise, so wie das alles eben äußerlich ist. Ein moderneres Wort ist das Fleisch, wie äußerlich betrachtet. Und es gibt eine geistliche Betrachtungsweise der Dinge dieser Welt, wo wir sagen, von Gott her gesehen, sieht das alles völlig anders aus. Und plötzlich sieht er Gottes Engel und Boten, die noch ganz anders mit feurigen Rossen und Wagen das Haus in Dothan umstellt haben. Wissen Sie, dass Jesu Nähe Sie umgeben will? Wie wollen Sie denn diesen Schutz verspielen? Und jetzt ist Elisa mutig und dann geht er auf seinen Platz. Er bleibt wahrhaftig und doch sagt er, ich führe euch dorthin zu dem Mann, den er sucht. Ich möchte das zum Schluss noch sagen, dass Glaubende sich nicht verstecken sollen. Ich habe immer so Angst, dass in gefährlichen Augenblicken die Christen in den Untergrund abtauchen. Mir gefällt das so, was ich da von den Hausgemeinden in China höre, dass sie sichtbar bleiben, dass die auftreten, den Mund aufmachen und auch selbst wenn sie keine Registrierungsgenehmigung haben, reden sie von Jesus, weil man nicht schweigen darf. Und sie wissen, der Herr wird Lösungen schaffen und wird uns beschützen und beschirmen. Und so zieht Elisa diesen Soldaten voraus und führt sie nach Samaria und dort werden ihre Augen aufgetan und plötzlich sehen sie, wo sie sind. Und die erschrecken, das sind ja mitten in Samaria. Und da können Sie es noch einmal beobachten, wie verschieden die geistliche Betrachtungsweise von der rein äußerlichen ist oder fleischlichen, wie die Bibel sagt. Da kommt der König von Israel, der sagt, sehr ehrfurchtsvoll zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Oh, ihr dummen Leute von der Welt. Ist das eure ganze Sache, die ihr habt? Sehen Sie, dass sowas im Alten Testament drin steht? Dass der Glaube kein Schwert braucht und nicht vom Töten lebt, sondern das Böse mit Liebe und Gutem überwindet. Und da werden plötzlich Polsterstühle hergetragen und die Tische gedeckt und dann werden Tischdecken ausgelegt und dann kommt von der Suppe bis zum Dessert alles und die decken den Tisch. Ich denke, den Soldaten war das unheimlich. Ich denke, jetzt die Henkersmahlzeit, denn damals war man recht brutal miteinander. Aber geistliche Menschen leben nicht vom Rächen. Und mir ist das so wichtig, dass sie das übertragen können in die Kämpfe, in denen sie leben. Und dass sie nicht davon den Sieg tragen, dass sie meinen, sie würden mit ihren entfesselten Kräften loswüten. Leg das doch in die Hände Gottes, in die besten Hände. Und dann lass ihn doch machen. Und schließlich geht es da nicht bloß um das Böse. Wir wissen um die Macht des Teufels, der in unserem eigenen Leben schon so viel Wunden geschlagen hat. Und dann wollen wir lieben. Und wir wollen den Kampf eröffnen und sagen, wir treten hin. Und wir wollen Menschen herausführen aus diesen dunklen Umklammerungen des Teufels. Wir wollen Siege für Jesus erringen. Wir wollen Großes wagen. Dazu möchte ich Sie heute wieder senden, dass Sie wissen, wir sind in einen großen geistlichen Kampf gestellt. Aber unsere Waffen, die wir tragen, die sind ganz anders. Wir beten und harren und lieben und wissen, Gott kann Menschenherzen überwinden. Wie sind diese Syrer nach Hause gezogen? Sie schämten sich. Sie haben etwas geahnt vom Gottesreich. Dazu sind wir gesandt. Das ist der Dienst, den Gott uns aufgetragen hat. Und das gilt für Sie. Fürchte dich nicht. Sie brauchen nie Angst zu haben. Wenn Ihr Leben in der Hand Gottes ruht. Amen.